Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Sonntag, 4. Mai 2025.
Guten Morgen, Andreas. Du kommst hier auf den letzten Drücker rein. Heute ist Sonntag. Ich meine, ist nicht heute der Tag der Entspannung? Heute müsste doch Ruhe sein, oder? In Rom?
mein ganzes Leben lang war Sonntag der Tag, an dem es abgegangen ist, seitdem ich mich im Vatikan kümmere. Weil Sonntag ist der Tag, an dem am meisten gearbeitet wird. Und heute ging es natürlich zur Sache, ist ja klar, weil es ist der letzte Sonntag vor dem Beginn des Konklave und alle Kardinäle sind in Rom, bis auf zwei. Da weiß man immer nicht genau, ob die schon da sind.
Die anderen sind aber aufgetaucht. Wo waren die?
Ja, das ist das Spannende an dem Sonntag vor dem Konklave, weil die müssen in ihre Titelkirchen. Ich weiß, du weißt nicht, was Titelkirchen sind, weil das ist ganz einfach, wenn du Kardinal wirst. Dann bekommst du nicht nur einen roten Hut auf, sondern du bekommst auch eine Kirche zugesprochen in Rom, deine sogenannte Titelkirche.
Das heißt, wir haben jetzt 133 oder wie viel? Das heißt, da stehen 133 Kirchen rum?
Ja.
Nur für die Kardinäle? Nein, wo stehen denn alle?
Es gibt in Rom 921 Kirchen nur innerhalb der Mauern.
Oh.
Genau, und davon gibt es 133 Titelkirchen und die werden eigentlich seit langer Zeit auf eine ganz simple Art und Weise vergeben. Desto höher die zu erwartenden Kosten in einer Kirche, desto reicher der Kardinal.
Mhm.
Also.
Aber was passiert denn, wenn die Kardinäle nicht da sind? Ich meine, findet da trotzdem was statt? Gehen da auch Leute hin oder stehen die einfach rum?
Nee, das ist eine ganz normale Kirche. Die hat doch einen Pfarrer und der Pfarrer macht da ganz normal den Gottesdienst. Mhm. Nur wenn der Kardinal, der sozusagen der Besitzer dieser Titularkirche ist, wenn der gerade in Rom ist, dann kommt er in seine Kirche und hält dann da einen Gottesdienst.
Okay, und heute haben dann sämtliche Kardinäle haben da ihren Gottesdienst gehalten?
Ganz genau, das ist der springende Punkt. Heute waren alle Kardinäle in ihren Titelkirchen. Das heißt, für uns war das heute der Superstress, weil wir mussten uns jetzt entscheiden. Wir haben gesagt, okay, du hast jetzt heute die Chance, 1 zu 132 den nächsten Papst zu sehen, weil einer von denen ist es ganz sicher. Die Frage ist, wer? Und natürlich ist es wahnsinnig spannend gewesen zu hören, was predigen die heute denn? Denn heute war das letzte Mal, dass sie öffentlich auftreten und reden durften.
Also heute war wieder Jagd auf die Kardinäle.
Heute
du,
war Jagd.
Wen hast du gejagt, möchte ich wissen.
Heute war Jagd auf Kardinäle. Ich lass dich mal hören, wie sich das anhört, wenn man auf einen Kardinal Jagd macht. Das ist Kardinal von Wien, Herrn Schönborn. Den habe ich zufällig auf getroffen.
Eminenz, darf ich Sie kurz ansprechen?
Den kennst du, oder?
Ich heiße Englisch, ich mache Papst.
Sie sind der Englisch, der Englisch, der auf Deutsch schreibt.
Richtig, und Sie sind der nächste Papst, glaubt man, in Österreich.
Ja, genau.
Das schreiben auch alle. Sie wissen ja, der Heilige Geist geht manchmal seltsame Wege.
Okay, das war jetzt das Österreich. Aber den hast du gestern gejagt oder heute?
Den habe ich gestern gejagt. Der ist ein älterer Herr, der ist ganz wichtig, weil der mit in der Finanzierungskommission sitzt. Kardinal Schönborn, ich habe mich auch gefreut, ihn zu sehen. Mhm. Nein, aber heute wollte ich zu meinem aussichtsreichsten Kandidaten gehen. Da war ich natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns aufgeteilt. Heute war sozusagen ein Endspiel. Ich will damit sagen, die beiden größten Kontrahenten, der eine ist Jean-Marc Avelin, das ist der Erzbischof von Marseille, der gilt als Franziskus II.
Okay.
Und sein Widersacher, der Chef der Traditionalisten, der aussichtsreichste der Konservativen, Peter Erdő aus Ungarn, die beiden haben zwei Titelkirchen, die liegen ganz nah beieinander. Also dazwischen sind 600 Meter vielleicht.
Okay, und beide waren natürlich so voll wie bei uns die Kirchen nur an Weihnachten, also bei uns im
Norden. Ja, bei uns war, also wir haben uns, ich glaube, in beiden Kirchen waren weit mehr Journalisten als Gläubige.
Okay.
Da drängten sich also wirklich Hunderte von Kollegen. Ich fand es auch, also ich fühlte mich insofern geadelt, als dass die wichtigsten Kollegen waren alle bei Jean-Marc Avelin, wo ich auch. Es gab aber auch andere Kollegen, die haben dann auf Erdő gesetzt. Es gab Kollegen, die haben auch ganz andere gesetzt. Aber wie gesagt, wir haben uns heute, alle, die im Vatikan-Quiz zu tun haben, wir haben uns heute auf die ganze Stadt verteilt und haben uns also versucht, in die richtige Kirche zum richtigen Kandidaten zu kommen.
Und da mussten diese ganzen hibbeligen Journalistinnen, falls auch Frauen da sind, mussten dann alle anderthalb Stunden da ganz lieb und brav in der Messe sitzen und beten? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nimm mich doch mal mit. Nimm mich mal bitte mit in diese Kirche.
Also es ist erstmal so, Diese Kirche, in der ich war, die von Jean-Marc Avelin, das ist eine wunderschöne Kirche. Die ist also in einem wunderschönen Stadtteil. Den liebe ich über alles, kann ich mir nicht leisten, ist viel zu teuer. Mitten in der Stadt Monti. Und ich hatte versucht, dir zu erklären, desto aufwendiger die Restaurierung der Kirche, desto reicher ist der Kardinal. Also sag mal so, wenn du jetzt einen Kardinal aus dem Kongo hast, der hat kein Geld. Der braucht Geld aus Rom. Der kriegt eine moderne Betonkirche irgendwo am Stadtrand, die man die nächsten 30 Jahre nicht sanieren muss. Ein extremer Fall war der Kardinal von München-Wetter. Der hatte eine wunderschöne Kirche aus dem 5. Jahrhundert. Santo Stefano Rotondo ist eine der schönsten Kirchen, die es in Rom gibt. Aber weil die 1500 Jahre alt ist, ist eine der ältesten Kirchengebäude der Welt, ist noch ein Rundgebäude, ist die Restaurierung unvorstellbar teuer. Deswegen bekommen diese Kirchen, die alten, besonders schönen Kirchen, Kardinäle, von denen man denkt, die können sich das leisten, dass sie da immer Zuschüsse besorgen, Sponsoren auftreiben, die diese Kirchen instand
halten. Damit das Geld nicht an die Menschen geht, sondern immer nur in diese Kirchen und so, das also, werde ich alles
nicht verstehen. Da muss ich jetzt eine deutliche Lanze für die Kirche brechen.
Weiße, gekalkte Wände und dann sind da ein paar Bänke.
Das ist ja langweilig ohne Ende.
Pastor zur Gitarre und alles ist gut.
Um Gottes Willen, nein. Also Santo Stefano Rotondo ist eine wunderschöne Kirche, ist ein Rundbau noch, ist also aus der späten Antike. Zu der Zeit, als die Kirche gebaut wurde, gab es noch jede Menge Menschen, die überhaupt nicht an Christus geglaubt haben in Rom. Also das ist wirklich ein ganz magischer, wunderschöner Bau.
Okay. Aber heute jetzt.
Ihr habt sowas nicht. Also
nein,
das, ja,
das ist nicht, hast du irgendwie, also was ist da noch Orgel, Musik, Chöre?
Da gibt es doch keine Orgeln. Orgeln habt ihr dann irgendwann erfunden. So. Bach und die ganzen anderen Protestanten.
Das ist eine super Erfindung gewesen.
Ja, aber bei uns spielte eine Orgel noch am Anfang gar keine Rolle. Da gab es noch nicht mal Musik, ist ja auch egal. Also ich war jetzt in dieser wunderschönen Kirche im Stadtteil Monti. Der hat sich in den letzten Jahren auch ganz toll entwickelt. Und vielleicht verschaffe ich dir einfach mal so eine Atmosphäre, wie das so ist in so einer Kirche.
Bitte. Das war jetzt schön. Doch, das mochte ich.
Siehst du?
Ja, das war zum Beginn, am Ende, mittendrin oder ständig.
War jetzt gerade, also da komme ich gerade her. Also das ist in dieser Kirche, die singen zwischendurch das Halleluja. Ach,
zwischendurch.
Und also du musst dir das so vorstellen, ich bin da hingeradelt heute Morgen, weil ich wohne nicht weit davon entfernt, Gott sei Dank. Das ist mitten in der Stadt und als ich da ankam, standen da 100 Journalisten, würde ich mal schätzen, ungefähr. Also Kameramänner, Mikrofone, Übertragungswagen, alles, was du dir vorstellen kannst, vor der relativ kleinen Kirche. Die Kirchengemeinde hatte keine Ahnung, was da passiert. Die sind also mit ihren Kindern reingeschlichen und haben gedacht, was machen denn die Tausende von Journalisten hier? Dann haben wir alle gedacht, dass der Kardinal Jean-Marc Avelin jetzt mit dem Auto, großes Auto vorgefahren kommt. Wir haben also gedacht, da kommt jetzt so eine große Staatslimousine. Der Mann ist ja ein wichtiger Kardinal. Deswegen haben wir immer alle auch nach Autos Ausschau gehalten. Aber dann marschierte er zu Fuß aus einer Seitengasse an. Und der machte einen so sympathischen Eindruck. Also der gab allen die Hand, hat alle gegrüßt, hat gesagt, schön, dass Sie da sind. Hat uns auch nicht weggescheucht, wie andere Kardinäle dann sagen, also weg, sondern er hat gesagt, wir werden mal sehen. Ihr wisst, dass ich geloben musste zu schweigen über das, was im Konklave passiert. Also ich sage auch nichts über das Vorkonklave. Auch da habe ich, der hat sich an die Regeln gehalten. Das weißt du wahrscheinlich, auf dem Platz haben wir jetzt mit mehreren, habe ich auch selber mit mehreren Kardinälen geredet, die über das Konklave geredet haben. Also da kamen einige waren dabei. Kardinal Giugiarotti hat mir erzählt, dass er sich wie eine Blume fühlt, die gegossen werden muss.
Oh.
Ja, er meinte.
Morgen auch.
Ja. Dann war da Kardinal Filoni, ganz wichtiger Mann, der hat mir auch erzählt, wie das war. Aber wie gesagt, Avelin hat gesagt, nein, ich rede nicht darüber. Mhm. Und dann sind wir also alle in die Kirche rein. Der Pfarrer der Kirche hat uns also gebeten, das hier ist ein Gottesdienst. Bitte keine Kameras, keine Aufnahmegeräte. Das ist jetzt einfach ein richtiger, ganz normaler Gottesdienst.
Also du musstest richtig still sitzen.
Ich musste richtig still sitzen und der Kardinal hat darauf... Sagen. Genau, also Kollegen wollten sich ganz nach vorne setzen. Dann hat der Kardinal aber ein Zeichen gemacht, hat gesagt, ganz vorne ist Platz für die Kinder. Dann mussten alle wieder aufstehen, dann durften die Kinder ganz nach vorne. Aber hör dir doch mal seine Stimme an, hör dir mal an, weil das könnte der nächste Papst sein.
Oh mein Gott.
On verra. Hey Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
Ben arrivato.
Sein Buongiorno ist noch so ein bisschen französisch, wie du gehört hast. Aber er spricht nicht gut Italienisch. Ja, also das ist ja, ganz klar, er spricht nicht gut Italienisch. Aber mit Französisch kann man das ja lernen. Er kann aber besser Italienisch als seine Gegner sagen. Also die Predigt war auf Italienisch, war auch sehr gut. Und er hat halt der Kern, der Inhalt der Predigt war, es reicht, dass du liebst. Von allem, es geht nicht um das Verstehen, es geht darum, das wichtigste Botschaft ist die der Liebe. Du musst lieben und die Liebe öffnet dir das Herz, die Liebe öffnet dir das Leben, das hat er gesagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ihn wirklich beeindruckend. Also ich habe wirklich geglaubt, das ist der nächste Papst, ganz ehrlich. Also der ist so liebenswürdig gewesen, hat sich so viel Zeit genommen, hat auch in der Predigt den Kindern nochmal gesagt, das fand ich ganz toll. Er hat gesagt, ich muss euch jetzt was ganz Wichtiges sagen, hört mir mal zu. Es ist Unsinn, wenn man euch sagt, dass Menschen, die einfach ein bisschen anders aussehen als wir, dass wir vor denen Angst haben müssen oder dass die eine Bedrohung sind oder dass wir nicht ernst nehmen müssen, sondern wir sind alle Geschenke Gottes und es ist ganz egal, wie wir aussehen. Und das ist ganz wichtig, ihr dürft euch nicht einreden lassen, dass nur weil jemand ein bisschen anders aussieht, dass man den dann irgendwie anders und schlecht behandeln darf. Das fand ich ganz toll.
Ja, finde ich auch gut.
Der ist ja berühmt für seine Politik bei den Migranten. Und ich habe auch gedacht, genau den gleichen Satz hätte Papst Franziskus sagen können. Also
Gut, also er ist schon jemand, der auch den interreligiösen Dialog suchen wird, denkst du?
Ja, ganz sicher. Der ist also in Algerien aufgewachsen. Der kennt sich wirklich aus, sowohl mit Muslimen. Aber vor allem, wie gesagt, ihm liegt am Herzen, dass die Kirche eine Kirche der Armen bleiben muss, eine Kirche der sein muss, die sich um die Verletzten kümmern, um die Flüchtlinge. Also das ist Franziskus Nummer zwei, ganz jeden. Und
deswegen hat er die teuerste Kirche. Aber gut.
Nein, das ist gar nicht die teuerste Kirche. Die Kirche ist eine ganz kleine Kirche, nur also würdest dich wundern. Das ist kein großer Palast. Die ist also da, ich weiß nicht, wie viel, da waren heute, glaube ich, schätze ich mal, 80 Journalisten und 40 Gläubige drin, so ungefähr. Also es ist eine kleine Kirche. Aber spannend war, dass sein großer Widersacher, Kardinal Erdö, der war auf der anderen Straßenseite sozusagen. Man musste sich leider entscheiden. Entweder Avelin oder Erdö. Ich bin dann rübergeradelt noch ganz schnell. Da standen noch ganz viele Kollegen, die mir ein bisschen erzählt haben, wie das bei Erdö war. Und? Aber ja, der hat halt eine ganz theologische Predigt gehalten, in der es vor allem darum ging, dass die Kirche sich wieder auf ihre Werte besinnen soll. Und es war schon so eine Kritik natürlich an Franziskus. Der wollte natürlich sagen, also diese ganzen Sachen, die jetzt gelaufen sind, wie zum Beispiel, dass man Frauen in entscheidende Positionen hebt und so, das ist ja also gar nicht gut. Also das war um die Ecke, da musste man sich durch diese das ist irgendwie auch lustig, weil drumherum ist Rom spickepacke voller Touristen, die sich wunderten, dass also ganze Armeen von Journalisten wie verrückt zwischen diesen Kirchen hin und her rennen. Also die kennen ja Journalisten, die in Sportstadien gehen oder die, was weiß ich, Politiker. Ja, genau, aber das also Journalisten wie verrückt in Kirchen stürmen und aus Kirchen herausstürmen, das ist ja neu. Es ist auch, ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das auch immer Spaß. Also wir sitzen da mit unseren Laptops in diesen ganzen Kirchenbänken zwischen.
Aber dürft ihr das mit reinnehmen, oder? Während des Gottesdienstes doch nicht.
Ja, das ist, Laptops sind erlaubt. Also die haben das so.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du auch da mal einfach so richtig zur Ruhe kommst, dass du mal dich so von innen beguckst, Kontemplation, Ruhe, Besinnung.
Bist du verrückt? Natürlich nicht.
Wann im Gottesdienst. Machst du das? Gar nicht.
Also das mache ich auch mal. Also zum Beispiel manchmal, wenn ich meine Geschichte dann fertig geschrieben habe oder so, dann gehe ich auch noch mal in die Kirche. Aber das Kirche ist für mich Stress. Also ich wollte sehen, wie bewegt sich Avelin, wie hält er die Messe, wie geht er mit den Kindern um, wie geht er mit den Gläubigen um, wie geht er mit den anderen Pfarrern um, wie gut ist sein Italienisch, wie viel muss er sich helfen lassen, kann er das ablesen, was kann er auswendig, ist er fit, all das wollte ich halt alles wissen.
Gut. Und wie fit bist du, wenn du dann immer auf die Knie musst und dann noch einen Laptop eigentlich dabei hast? Oder machst du das da nicht mit? Ihr müsst doch da immer runter, oder nicht?
Ja, natürlich. Ich
knie
auch.
Ich war ein einziges Mal bei einer Kommunion in Österreich. Ich glaube, das war mein einziger wirklicher katholischer Gottesdienst, den ich jemals erlebt habe. Ich habe gedacht, Mensch, also zur Ruhe kommst du hier nicht. Immer rauf, runter, hin, her, aufstehen, Knie. Aber es ist gut für die Fitness. Vielleicht sind katholische Menschen körperlich fitter als evangelische. Vielleicht gibt es da Studien.
Das glaube ich nicht. Diese Art des Gottesdienstes ist ja eine sehr alte Tradition in der katholischen Kirche. Ich finde sie auch sehr schön. Ich mache das auch gerne, aber wie gesagt, heute war das halt Arbeit. Heute musste ich gucken, was macht er denn? Hat er Sekretäre? Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Zeichen, wie gehen Päpste mit ihren Sekretären um? Das ist immer, da kann man immer schon mal gucken. Also wenn er wirklich der Papst werden soll, das war unheimlich wichtig, lassen die sich alles reichen? Holen die sich die Sachen selbst? Haben die ihre eigene Tasche? Haben die jemanden, der die Tasche trägt? All das ist wichtig,
okay,
weil das ganz viel über diese Figur aussagt.
Wie war denn das bei den vergangenen beiden? Benedikt.
Also bei Bergoglio, der hat seine Tasche selber getragen, hatte eine eigene abgeschabte Aktentasche, habe ich heute auch drauf geachtet. Das war ganz lustig, weil der Kardinal gesagt hat, naja, und das ist ja auch ein Marienheiligtum, ja, die Kirche heißt Santa Maria ai Monti. Du würdest sie lieben. Also erstens, weil die Kirche sehr schön ist und du würdest dieses Stadtviertel lieben, weil direkt daneben ist ein wunderschöner Platz. Da gibt es ganz viele Bars und Cafés und heute war da auch so eine Festtagsstimmung. Das war ganz toll, aber er hat dann gesagt, ja, es ist ja auch ein Wunder passiert. Und dann haben wir alle gesagt, oh, was denn für ein Wunder passiert? Und dann hat er auch damit rausgerückt und hat gesagt, naja, als ich das letzte Mal hier einen Gottesdienst gefeiert habe, ist mir meine Tasche geklaut worden. Also da war der Autoschlüssel drin und das Geld, der Pass, alles drin. Und das war also richtig blöd für mich, weil ich musste ja einen neuen Autoschlüssel, musste zur Botschaft meine Dokumente wieder kriegen, das alles. Aber all das hat ein Dieb abgeliefert. Der hat das alles zurückgegeben.
Aber auch erst, als er gesehen hat, da war ein Kardinal und da hat er Angst, oder?
Wir haben nur erfahren, dass die Tasche plötzlich mirakulöserweise wieder aufgetaucht ist.
Meine Güte.
Vielleicht ist das ja auch ein gutes Vorzeichen, dass der Herr nicht wollte, dass dem nächsten Papst die Tasche geklaut wird.
Ja, und jetzt kommt er nicht mehr mit dem Auto, sondern nur noch zu Fuß, damit das nicht passiert.
Genau, das war ganz wichtig zum Beispiel. Das war für mich auch wichtig zu sehen, der kommt wirklich zu Fuß. Weil, also es gibt ja, sagen wir mal so, innerhalb der katholischen Kirche zwei große Linien. Auch Päpste kann man eigentlich ganz gut auf diese beiden Linien festlegen. Die einen, wie Josef Ratzinger, würden sagen, wozu ist der Papst da? Wozu ist die Kirche da? Die ist dazu da, um den Seelen den Weg ins Himmelreich zu befördern. Also die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist wichtig.
Und dafür braucht man diese ganzen Zwischenmenschen, die einem dabei helfen. Das kann man
genau,
nicht
da braucht man Päpste und Gebote und alles das.
Genau.
Und dann gibt es Päpste, die sagen, wir brauchen hier auf der Erde, müssen wir den Menschen helfen, die echte Probleme haben. Ja. Die hungern, die keine Arbeit haben, die Schwierigkeiten in ihren Beziehungen haben, die ausgegrenzt werden, die krank sind. Und das ist halt dieser französische Kardinal aus Marseille, der ist für diese Richtung und Herr Erdeux für die andere. Also einmal ist Erde und andere ist mehr Himmel.
Okay.
Das hat es in der Kirche schon immer gegeben und das wird es wahrscheinlich auch immer geben.
Okay, ich werde dann doch eher für die Erde. Was ich ja doch faszinierend finde, dass Trump ja nun gestern gemeint hat, er müsse doch auch Papst werden, hat ein wunderbares Foto gepostet von sich selbst, so in Soutane und mit so einem Käppi auf dem Kopf und so weiter und so fort. Und da habe ich kurz gedacht, die katholische Kirche könnte doch der Welt wirklich mal einen Dienst erweisen. Sie könnte doch sagen, wisst ihr was, den nehmen wir aus der Weltpolitik raus, wir erbarmen uns, wir nehmen den jetzt einfach zum Papst, dann ist er raus, dann richtet er viel weniger Schaden an. Der glaubt ja eh, dass er unfehlbar ist, dass er auserwählt ist. Er hat keinen Bock auf Frauen, er hat keinen Bock auf die LGBTQ. Mit Prunk kennt er sich aus, Reichtum. Was denkst du?
Meine Liebe, den wollen wir definitiv nicht haben.
Und ich auch nicht.
Nein, und ich habe mich gefreut, dass der amerikanische Kardinal Dolan, der ist eher Richtung Trump, also der ist nicht in der Richtung der mexikanischen Kardinäle. Dieser Dolan hat gesagt, also das geht mir jetzt zu weit. Ich schäme mich für den amerikanischen Präsidenten. Das war eine bruta figura. Das war also, so kann man sich nicht darstellen. Also es hat auch innerhalb der amerikanischen Kardinäle, selbst der Konservativen, dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, also eine so peinliche Veranstaltung, das ist wirklich einfach würdelos. Und ich glaube, das haben viele so gesehen.
Okay, wir kriegen den auch nicht irgendwie weg da.
Nein.
Aber
nein,
du hast mal gesagt, der Papst darf ja wirklich alles, also einfach nur alles. Könnte der, also der nächste Papst, könnte er dann auch vernünftig Einfluss nehmen auf solche Menschen wie gerade Trump, auf die schlimmen Kriege, die da überall draußen noch wüten? Weil bisher hat es ja nicht so geklappt mit den Päpsten.
Das ist richtig. Die Diplomatie war, was den Ukraine-Krieg angeht, völlig, die haben gar nichts auf die Reihe gekriegt, das stimmt. Also die haben nur ein paar Krankenwagen geschickt. Und ein Erfolg war, dass sie es geschafft haben, dass die vermittelt haben bei der Rückgabe der aus der Ukraine entführten, nach Russland entführten Kinder. Das hat der Vatikan gemacht. Die sind zurück in die Ukraine gebracht worden. Aber es stimmt.
Und am Tag der Beerdigung haben sich Trump und Zelensky zusammen hingesetzt. Das waren doch unfassbare Bilder.
dass das Wunder kommen würde, habe ich ja schon gesagt, das habe ich nie einen Zweifel dran gehabt, dass es am Grab von Franziskus ein Wunder geben würde, genau wie am Grab von Johannes Paul II. Da haben sich auch der israelische Präsident Kadhaf und der Präsident des Irans und Assad, damals Syrien, die Hand gegeben. Und dass das jetzt auch am Grab von Franziskus passiert, hatte ich nicht den geringsten Zweifel, dass er ein Wunder wirken wird.
Ach, du meinst, da haben noch die verstorbenen Päpste jeweils so ihre Hände aus dem Jenseits im Spiel?
Da bin ich mir völlig sicher, natürlich. Ich habe nicht den geringsten Zweifel. Also in dem Gottesdienst damals, bei Johannes Paul II. Saß, das waren Erzfeinde. Der israelische Staatspräsident Kadhaf und der syrische Staatschef Assad, das war der Vater von dem jetzigen, und der iranische Staatspräsident Khatami, die waren Erzfeinde. Mhm. Die sind während des Gottesdienstes aufeinander zugegangen und haben sich die Hand gegeben. Und als ich gesehen habe, dass Trump und Zelensky zum Gottesdienst kommen würden am Grab von Franziskus, hatte ich nicht den geringsten Zweifel, dass es wieder ein Wunder geben wird. Und das hat es dann auch gegeben. Die beiden haben sich in die Kirche gesetzt und haben ein Signal gegeben, dass dieser Krieg eine Riesenschweinerei ist. Aber du fragtest mich danach, können Päpste sowas stoppen? Ja, Johannes Paul II. Hat mal einen Krieg in Lateinamerika verhindert. Da gab es ein Problem in Chile. Manche Päpste, da habe ich dir auch schon gesagt, den Einfluss von Johannes Paul II. Auf den Mauerfall war wahrscheinlich nicht zu unterschätzen. Also das ist schon so, dass sie eine ganze Menge bewirken können. Und ich hoffe mal, dass der nächste Papst, den wir jetzt ja sehr bald, du und ich, sozusagen in sein Amt begleiten werden, dass der stark und mutig genug ist, um aufzutreten und zu sagen, wir müssen da sehr viel mehr tun.
Gut, aber jetzt... Heute kommst du mit dem Franzosen. Letztens hast du gesagt, okay, vielleicht wird es ein Schwarzer, aber vielleicht doch nicht. Dann hattest du den Kardinal aus Israel schon relativ weit vorne gesehen. Dann eine Zeit lang hast du gesagt, es muss ein Italiener werden. Kurz in Schweden konnten wir ausschließen. Gibt es da irgendwie, du hast mir gestern doch was von der geheimen Liste gesagt, fällt mir gerade ein.
Ja, genau. Ja gut, das hat sich heute alles so überschlagen, dass wir jetzt erst auf die geheime Liste kommen. Diese geheime Liste spielt in Rom gerade eine ganz große Rolle. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der katholischen Kirche sind in einem Konklave so viele Ordensmänner. Das hat es noch nie gegeben. Mhm. Es sind genau 33 an der Zahl.
Und diese Orden musst du weißt ja, wie wenig ich mich auskenne. Also Jesuitenorden, sowas gibt es, was gibt es noch?
Genau, Franziskaner, ja. Dominikaner. Es gibt ganz viele verschiedene Orden. Mhm. Und wenn du mit einem Ordensmann mal länger sprichst oder wenn du dich mit ihm anfreundest, was ich dir auch wünsche.
Mir, ich weiß nicht, ob der sich das wünscht, aber gut, ja. Ja.
Ich habe einen guten Freund in Assisi. Das interessiert dich doch vielleicht. Vielleicht hast du Lust, mal mit deiner Familie nach Assisi zu kommen, in die Stadt des Friedens. Dann kann ich dich gerne mal mit ihm zusammenbringen. Das ist ein sehr intelligenter, sehr freundlicher Herr. Und wenn du dich mit ihm angefreundet hast und auch ein bisschen länger mit ihm gesprochen hast, dann wird er dir sagen, ach, weißt du, wir Ordensleute, wir kommen immer untereinander irgendwie besser miteinander zurecht als die Priester, die keine Ordensleute sind. Die haben halt ein großes Wir-Gefühl, verstehst du? Die sind. Und deswegen kursiert in Rom jetzt gerade das Gerücht, dass auf der Liste dieser 33 Ordensleute auch der nächste Papst stehen wird, dass die Orden sich zusammenschließen könnten und sagen könnten, okay, es gibt Traditionalisten, es gibt Progressive, das ist alles gut, aber es gibt noch eine dritte große Gruppe und die ist sehr groß. Und wie gesagt, 33, das ist eine echte Macht. Wenn wir uns zusammenschließen und einen von uns nach vorne schubsen, dann könnte das der nächste Papst sein. Und deswegen schauen jetzt alle mit großem Interesse auf die Liste. Und deswegen habe ich heute auch einen Freund und Bekannten zu einem anderen Ordensmann geschickt, Herr Lopez. Das ist ein spanischstämmiger Herr, der ist aber der Erzbischof von Marokko, mit Sitz in Rabat. Und da habe ich ihn gebeten, geh da doch mal hin, weil das könnte auch tatsächlich der nächste Papst sein. Der wird gerade hoch gehandelt, der ist sehr bescheiden und hat auch auf das Gerücht hin, könnte es sein, dass Sie der nächste Papst werden, hat er gesagt, das wäre so, als wenn man mich für Lionel Messi in ein Fußballspiel einwechseln würde.
Aber vielleicht erhöht genau das seine Chancen, weil es jemand ist, den keiner auf dem Zettel hat.
Ja. Genau, es ist ein intelligenter, sehr liebenswürdiger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich heute auch bei Jean-Marc Avelin gedacht. Der ist ein sehr liebenswürdiger und sehr charismatischer Mann. Also bei den Leuten, wo ich denke, also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Also wie gesagt, das hat doch was damit zu tun. Diese Diplomaten sind mal so wahnsinnig wenig erfahren in der Pastorale, verstehst du? Also so, wenn du dein ganzes Leben am Büro gesessen hast und hast also kluge Schriften verfasst und bist mal in der Weltgeschichte rumgefahren, aber dann warst du ja auch nur beim Champagnerempfang in der Botschaft in Bagdad oder in der Botschaft in England oder, aber du hast ja dieses Gefühl, wie man sich in einer Gemeinde bewegt, überhaupt nicht. Die sehen immer sehr steif aus. Und das
ist Benedikt, hatte, oder? Papst Benedikt fand ich jetzt nicht besonders charismatisch, muss ich ehrlich sagen.
Ganz genau, ich auch nicht. Und das war ganz anders bei Franziskus. Franziskus hat ja immer den gleichen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn du der Hirte sein willst, dann musst du auch nach den Schafen riechen.
Sehr schön. Ich dachte, nach den Schafen gucken, aber nach den Schafen
riechen. Nein, du musst nicht nach den Schafen gucken, du musst nach den Schafen riechen. Mhm. Und du musst sie streicheln. Und das habe ich heute gedacht, das hat Kardinal, das hat er wirklich toll gemacht. Also ich fand es super, dass er einfach auch, weißt du, ein Diplomat, der hätte gar nicht dieses Fingerspitzengefühl gehabt, zu sagen, so, in der ersten Reihe sitzen hier jede Menge Journalisten, der hätte das ganz toll gefunden. Weil er hat ja gewusst, da hören jetzt alle zu, alle gucken zu, wie bei einem Politiker. Du hast auch Erfahrung mit Politikern ohne Ende, du weißt doch, wie das ist. Die brauchen Aufmerksamkeit ohne Ende. Aber dass dann ein Pastor wie dieser Kardinal sagt, nein, also die Journalisten, können die bitte alle nochmal aufstehen? Ich möchte, dass die Kinder vorne und hinten sitzen. Die sind nämlich nicht so groß. Die sind ganz klein, die können über die Erwachsenen nicht drüber gucken. Und das fand ich schon mal ganz toll. Und dass er dann auch, wie eigentlich eher in Kirchen, das ist vor allem üblich in Kirchen, die also gar nicht katholisch sind, dass er sich an den Ausgang gestellt hat und jeden Einzelnen begrüßt hat. Also jeden der Gemeindemitglieder hat er die Hand gegeben. Ja, ich weiß, bei den Lutheranern das ist auch üblich. Hat ihm also die Hand gegeben, hat gesagt, wie geht es dir denn? Gibt es irgendein Anliegen, das du hast? Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, was mich schwerst beeindruckt hat, also wir haben dann kurz mit ihm gesprochen. Er hat dann gesagt, ihr wisst ja, dass ich mein Gelöbnis nicht brechen darf. Ich darf nicht über die Vorbereitung sprechen. Aber gesagt, das wissen wir selbstverständlich. Wollen Sie denn überhaupt irgendwas dazu sagen? Hat er gesagt, ja, das ist wie eine spirituelle Erfahrung wird das sein, dass wir uns jetzt einschließen und versuchen werden, den Willen Gottes zu erahnen. Und dann hat er etwas gemacht, das hat mich, wie gesagt, echt umgehauen. Weil dann wollte er sich umziehen, also seine Pfarrerklamotten ausziehen und seine normalen Klamotten wieder ausziehen. Und ich hätte gewettet, dass er zu mir, also wir waren zum Schluss nur noch drei Kollegen. Ich weiß gar nicht genau, warum ich da noch bei sein durfte. Vielleicht, weil ich Deutscher bin. Es war also ein Italiener, ein ich und ein französischer Kollege. Und ich hätte jetzt gedacht, dass er, was ich gut verstanden hätte, sagt, Jungs, ich ziehe mich jetzt mal um, könnt ihr mal bitte rausgehen? Und stattdessen hat er gesagt, nö, könnt ihr drinbleiben, ist kein Problem. Dann zog er seinen Talar aus, zog seine ganz normalen Priesterklamotten wieder an. Der hatte nur ein schwarzes Hemd an und eine schwarze Hose. Und ist dann da rausspaziert und hat gesagt, ganz zum Schluss, als wir rausgingen, hat er nochmal gesagt, also das, was wir jetzt machen werden in der nächsten Woche, das ist wirklich wichtig. Wir müssen versuchen, der Kirche eine neue Führung zu geben. Am nächsten Sonntag haben wir vielleicht schon den nächsten Papst. Also wenn ihr Zeit und Lust habt, dann betet doch mal für uns, weil wir können den Beistand dieses Mal echt gebrauchen. Wir können keinen großen Fehler machen. Und dann ist er auch wieder zu Fuß davon wegspaziert. Der ist dann im Monti-Viertel irgendwo, ich glaube, einen Kaffee trinken gegangen oder zum Mittagessen und so. Aber das war also aus meiner Sicht ein überaus überzeugender Auftritt. Und gut, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Herr im Himmel meinen Wunsch erfüllen würde, dann würde ich schon sagen, das könnte wirklich ein guter Papst sein.
Dann müssen wir jetzt also für den beten. Aber wer weiß, was morgen wieder los ist. Also nach allem jetzt, was ich seit gut einer Woche erlebt habe, ändert sich über Nacht ja ständig was. Und morgen gibt es wieder News über irgendjemanden und wir sagen wieder alles neu.
Oder? Ja, das ist leider so. Es hat sich in den letzten Stunden abgezeichnet, dass die Kardinäle offensichtlich Informationen, die ganz neu sind, so ernst nehmen. Da geht es um zwei Spitzenkandidaten.
Die wir schon besprochen haben?
Die wir schon besprochen haben, aber da sind ganz neue Informationen aufgetaucht, die ganz offensichtlich auch auftauchen sollten in letzter Sekunde. Und das hat dazu geführt, dass einige Kardinäle gesagt haben, wir brauchen mehr Zeit. Wir würden gerne den Einzug, den Beginn des Konklave vom 7. Mai nach hinten verschieben. Wir brauchen, die haben also gesagt, wir würden gerne nochmal in der das wird, also morgen gibt es zwei Kardinalskongregation, weil so viele reden wollen. Also ganz offensichtlich ist der Bedarf also so erstmal seine Stimmung kundzutun und ich glaube auch, um sich mal auszutoben und zu sagen, also das und das fand ich ganz schrecklich. Also dass ich, da gibt's ganz offensichtlich, ist das wie ein Kessel, auf dem echt Druck drauf ist. Also die wollen unbedingt alle reden, deswegen muss es morgen zwei Kardinalskongregationen geben, eine vormittags, eine am späten Nachmittag. Es gibt morgen auch extra Pressekonferenzen, eine gegen mittags, eine abends um 20 Uhr im Vatikan. Also da ist gerade richtig was
los. Meine Güte, da kann ich ja nur froh sein, wenn ich dich zwischendurch noch erwische.
Und die, es könnte, wie gesagt, sein, dass sie morgen in der Kardinalskongregation beschließen, den Beginn des Konklaves noch weiter nach hinten zu verlegen. Weil, aber was diese Informationen sind, das verrate ich dir erst morgen.
Oh, wann auch immer du morgen Zeit hast. Du wirst ja also wieder zwischen Konferenzen, ich merke schon, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
Das freut mich.
Ich freue mich auf dich. Tschüss, Andreas.
Tschüss, mach's gut.
Bis morgen.
Bis morgen. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.